Und ich weiß noch, dass es so immer mal wieder so Momente gab, wo wir uns so angeguckt haben und dann auf einmal so waren, das wird ein Podcast. Also weil es so sich das im Alltäglichen so weit weg angeführt hat, dass das irgendwann mal irgendwas wird.
Und ich finde es so interessant, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, derzeit noch vor allem eine Vorstellung herrscht von Missbrauch oder Machtmissbrauch, sozusagen, wo man überwältigt wird, gewaltvoll, eine Frau im Park oder so.
Das hat was in Menschen bewegt und das war wirklich toll, weil ich glaube, so Journalismus bewegt oft in Menschen, aber nicht immer haben sie auch so das Bedürfnis, sich mitzuteilen. Und so überfordernd das auch manchmal war, so wunderschön war das auch.
Reporter Insights. Einblicke in große Recherchen. Ein Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen.
Axel Springer. Das ist nicht nur der Name von Deutschlands größtem Medienunternehmen, der Name steht seit einiger Zeit auch für Deutschlands bislang größten MeToo-Fall, den Fall des ehemaligen Bild-Chefredakteurs Julian Reichelt. Um diesen Fall geht es in der heutigen Folge von Reporter Insights, aber mehr noch geht es um zwei Journalistinnen, die darüber berichtet haben. Ich bin Jakob Milzner, ich bin Journalist und Teil des aktuellen Jahrgangs an der Reportageschule Reutlingen. Für diese Folge von Reporter Insights habe ich mit Pia Stendera und Lena von Holt gesprochen. Die haben gemeinsam den Podcast Boys Club – Macht und Missbrauch bei Axel Springer produziert. Pia war vor 3 Jahren an der Reportageschule und arbeitet als freie Journalistin, unter anderem für den Deutschlandfunk und für die Zeit. Lena von Holt ist ebenfalls frei unterwegs und schreibt abseits des Boys Club Podcasts unter anderem für das SZ-Magazin und den Guardian. Hallo Pia, hallo Lena, schön, dass ihr beide da seid.
Vielen Dank für die Einladung.
Hallo.
Das ist jetzt eins von wenigen Gesprächen, wo wir zwei AutorInnen hier zu Gast haben. Ansonsten ist es meistens eine Person. Und ich kann mir vorstellen, dass es bei dieser Recherche speziell auch wirklich von Vorteil gewesen ist für euch beide. Und zunächst mal würde mich interessieren, lest ihr beiden eigentlich die Bild?
Inzwischen nicht mehr, würde ich sagen. Während der Recherche sehr viel. Und tatsächlich auch während der journalistischen Laufbahn, weil die Bild sehr schnell daran ist, an Informationen zu kommen. Und oft bei der Bild so der erste Aufschlag von der Story kommt, auch aufgrund der Methoden, die sie so anwenden. Aber vor dem Journalismus ehrlich gesagt gar nicht. Also ich hatte an der Reportageschule gelernt von Wolfgang Bauer, dass sich ein Blick in die Bild immer lohnt, um Geschichten zu finden. Und ich glaube, da ging es auch erst los, überhaupt in die Bild reinzuschauen. Wie ist es bei dir, Lena?
Das ist irgendwie witzig, weil meine Geschichte ist so, erinnert mich so ein bisschen an die Geschichte von Tamara, aber natürlich auch irgendwie anders. Also natürlich habe ich mich journalistisch dann später auch mit auseinandergesetzt, als es dann immer hieß, so sollte man es nicht machen. Aber wenn ich so in die Zeit davor daran zurückdenke, dann kann ich mich noch an einen Moment erinnern, wo wir im Urlaub waren, also ich zusammen mit meiner Family und mein Papa dann auf dem Campingplatz mit den Brötchen sozusagen morgens angekommen ist und unter dem Arm die Bildzeitung und ich weiß, dass ich meine, das war 8 Jahre alt oder so gewesen sein und ich weiß noch, dass ich damals schon wusste, dass das nicht okay ist. Was halt
das ist ein super Stichwort. Ich würde das jetzt einfach gern mit diesem Stichwort mal kurz weitermachen, weil warum hattest du das Gefühl, es könnte vielleicht nicht okay sein? Also hat das vielleicht auch mit dem System Bild zu tun, in dem es auch in eurem Podcast geht?
Als Achtjährige wusste ich das noch nicht, aber ich meine, es ist ja sehr vielsagend, ne?
Also die aber mit dem heutigen Wissen?
Genau, ich meine, was ich sagen wollte, ist, dass die Bild-Zeitung ja geschichtlich total verankert ist. Das heißt, sie hat ja immer schon mit auf eine Art und Weise Politik gemacht und deswegen hat natürlich auch jeder eine Meinung dazu. Und dass ich das sozusagen damals schon verstanden habe, dass, ja, ich finde es wahnsinnig vielsagend.
Das waren ja wahrscheinlich auch noch Zeiten, in denen auf der Seite 1 das Bildgirl drauf war, oder? Also ich weiß, dass mich das immer abgeschreckt hat, wenn ich die irgendwo in meiner Gaststätte gesehen habe, ja, oder so.
So verrucht und verboten und irgendwie wusste man auch viele Bilder und irgendwie nur Schlagzeilen, dass es nichts ist, was sozusagen, was eher reißerisch ist. Das hat man ja recht früh schon verstanden, ja.
Ja, ich kann mich auch erinnern, so irgendwie, das war immer sehr verboten. Und es lag, glaube ich, irgendwann mal so eine Bild irgendwie so im Zug rum. Und ich irgendwie hätte ich sie voll gern genommen, aber ich habe mich nicht getraut, weil es war die Bild.
Ja, aber ich finde es interessant, weil damit ja vielleicht auch so ein bisschen so, naja, ist vielleicht auch so ein klassistisches Vorurteil, oder? Also wir als, also ich spreche jetzt für mich, ich komme eher aus einem bürgerlichen Haushalt, da hat man halt das lokale Käseblatt gelesen, was jetzt auch keine Zeit war, so, ne? Aber die Bild, nee, kommt nicht in unser Haus.
Ja, ich komme aus so einem ArbeiterInnenhaushalt, Dienstleistungshaushalt. Und trotzdem, ich meine, die Bild macht ja alles dafür, und das haben wir ja auch im Podcast thematisiert, dass auch die Menschen, die sie betrachten, nenne ich es jetzt mal, sich schnell eine Meinung bilden. Und sie polarisiert ja sehr bewusst. Und ich glaube, das ist so vielsagend, dass eine 8-jährige Lena, egal aus welchem Haushalt sie kommt, da erstmal irgendwie Ablehnung spürt. Das finde ich schon sehr stark auf jeden Fall. Und das ist auf jeden Fall gewollt.
Euer Podcast heißt Boys Club. Und dabei könnte man ja erstmal irgendwie an so eine irgendwie bisschen dumpfe, aber irgendwie auch harmlose Biertischgesellschaft denken. Gleichzeitig geht's aber um das mächtigste Medienunternehmen in Deutschland. Was steckt also hinter diesem Boys Club?
Also der Begriff Boys Club in dem Zusammenhang wurde, glaube ich, vom Spiegel geprägt, wenn ich mich recht erinnere. Und mit der Zeit, also ich glaube, am Anfang haben wir den gar nicht so zentral gesehen, aber mit der Zeit, gerade mit der Betrachtung davon, wie die Bild, wie der Springer Verlag sich verändern will, wie der Springer Verlag auch moderner werden will, wie in Silicon Valley gereist wird, wie auch Frauen in Führungspositionen kommen und so, wurde dieser Begriff immer passender, weil da schwingt ja so ein, das ist jetzt Biertisch oder so gesagt, aber da schwingt ja dieses Broige mit, ne? Also dieses Kumpelige und dieses zwischen den Zeilen und dieser Locker-Room-Talk und so. Und das sind auf jeden Fall so Mechanismen, die man sehen konnte und die, glaube ich, immer noch häufig unterschätzt werden, weil sie nicht so vulgär und nicht so offensichtlich aggressiv vielleicht sein mögen wie ältere Formen des Maskulinismus und gleichzeitig natürlich gleiche Mechanismen haben, nämlich ein Ausschluss von nichtmännlichen Personen und ein fehlender Schutz von nichtmännlichen Personen und eine ganz klare Abgrenzung von wir, Brüder, Boys, Männer, was auch immer und die anderen.
Vielleicht noch ergänzend ein Beispiel. Ich kann mich noch daran erinnern, dass zum Beispiel bei der Bild, glaube ich, auch eine Eishockeymannschaft?
Ja, oh ja, Gott, ja.
Genau. Das heißt, die haben sich dann natürlich schon auch, und da muss ich gar nicht nur von der Bild sprechen, jedenfalls das, was wir gehört haben, sondern das passiert wahrscheinlich in vielen anderen Unternehmen auch, dass man halt, als man sich vielleicht eher mal abends zusammen auf ein Bier hockt und ein Fußballspiel guckt oder dass man eben nach der Arbeit noch zusammen zum Eishockey-Training geht und da hat man dann vielleicht einen guten Vibe und spricht auch über Privates. Man ist sich sehr ähnlich und dann ist man sich so ähnlich, dass vielleicht dann nächsten Tag bei der Arbeit jetzt stark vereinfacht, aber dann doch eher der Person dann die Stelle zugeschoben wird, wenn man die Macht hat, diese dann eben zu verteilen. Und das ist, glaube ich, der Ausstieg, ne?
Voll, und auch so Allianzen zu schließen, ne? Also auch wenn es um Konflikte in der Arbeit gibt oder so, ne? Wenn es zum Beispiel eine Redaktion gibt, die mit dem Chefredakteur nicht mehr zufrieden ist, aber gleichzeitig er seinen Boys Club, seinen Inner Circle hat, der ihn unterstützt, auch darin, andere Menschen nicht zu sehr aufmüpfig werden zu lassen und so, das schwingt da alles mit, genau.
Im Lauf der Recherche seid ihr ja dann auch auf mehrere Frauen gestoßen, die von Missbrauch berichtet haben, also von Missbrauch bei Axel Springer. Das ist dann ja auch der zweite Teil des Titels, nämlich Macht und Missbrauch bei Axel Springer. Und nun ist ja Missbrauch ein total weit gefasster Begriff potenziell. Also es geht da wirklich von Übergriffen bis hin auch zu Handlungen, die auf den ersten Blick vielleicht sogar mit Konsens der Beteiligten passieren. Wie war das bei Axel Springer?
Also bei Axel Springer, wenn wir von Axel Springer sprechen und was da so vor sich ging, dann haben wir immer von mutmaßlichem Machtmissbrauch gesprochen. Und ich glaube, was, du hast gerade verschiedene Formen des Missbrauchs angesprochen oder des mutmaßlichen Missbrauchs angesprochen. Und ich glaube, was für uns total spannend war zu sehen in unserer Auseinandersetzung, auch mit anderen Fällen, die über dieses Springer-Universum hinausgehen, sind vor allem die Mechanismen, die wirken. Also was wir gerade schon gesagt haben, wenn jemand in einem Unternehmen einen schlechten Stand hat, aufgrund des Geschlechts, aufgrund von nicht im Eishockey-Team dabei sein und irgendwie nicht den schnellen Draht hat oder was auch immer, wenn aber auch Frauen in einem Arbeitskontext sich beweisen müssen und auch MentorInnen haben müssen, um weiterzukommen und so, dann gibt es dann Gefälle, was schnell, also was fast dazu einlädt oder Möglichkeitsräume schafft, um Fehlverhalten an den Tag zu legen. Das kann so aussehen, dass dadurch zum Beispiel untergebene Personen aufgrund von persönlichen Beziehungen befördert werden oder eben aufgrund von negativen persönlichen Beziehungen eben nicht befördert werden. Ganz nebenbei reden wir ja nicht nur von mutmaßlichem Machtmissbrauch gegenüber jungen Kolleginnen, sondern wir reden auch von mutmaßlichem Mobbing, was auch mit reinzählt. Und wenn wir über die Methodiken reden, dann sind die auch sehr ähnlich. Dann reden wir über Gaslighting beispielsweise, also der Person ausreden, dass das, was sie da erlebt und was sie vielleicht sogar schafft zu verbalisieren, dass das real ist. Dann reden wir von Ausgrenzung. Dann reden wir von Vereinzelungen auch ganz oft. Also nicht nur Ausgrenzung aus dem Inner Circle, sondern auch wirklich schauen, dass keine anderen Verbindungen geknüpft werden können und so. Und das sind alles Mechanismen, die finden sich in Gewaltbeziehungen, also klassisch häusliche Gewalt zum Beispiel, die finden sich in missbräuchlichen Beziehungen, psychischer Missbrauch, die finden sich auch bei mutmaßlichem Machtmissbrauch. Und ich glaube, das war besonders interessant für uns und da haben wir auch im Podcast ein Augenmerk drauf gelegt, genau diese Mechanismen frei zu schälen und ein bisschen herauszuheben und zu erklären, okay, das und das passiert. Und auch an den Rückmeldungen, die dann kamen nach der Veröffentlichung, haben wir gemerkt, an diesen Mechanismen können ganz viele Menschen anknüpfen. Ganz nebenbei auch Männer, die zum Beispiel, weil sie nicht broig genug waren, in verschiedenen Arbeitskontexten nicht weitergekommen sind oder das Gefühl hatten, nicht weiterzukommen.
Vielleicht noch als Ergänzung kurz dazu. Du hattest eben auch von Konsens kurz gesprochen und ich finde es so interessant, dass in der Gesellschaft, in der wir leben, derzeit noch vor allem eine Vorstellung herrscht von Missbrauch oder Machtmissbrauch, sozusagen, wo man überwältigt wird, gewaltvoll, eine Frau im Park oder so. Aber wir wissen ja inzwischen durch Studien und so weiter, dass es eben nicht der Fall ist, sondern sowas im Freundeskreis stattfindet, zum Beispiel am Arbeitsplatz, also dort, wo sozusagen man sich eh schon nah ist, eine Beziehung führt. Und Konsens wird da eben dann, finde ich, schwierig, weil das ist ja auch die Frage, die wir im Podcast gestellt haben, anhand der Geschichte von Nora. Inwiefern kann man dann noch Ja sagen zu etwas, wenn man schon so sehr eben in diesem Geflecht, in diesem Netzwerk aus Abhängigkeiten drinsteckt. Das war ja teilweise gar nicht mehr möglich, ohne dann eben eventuell auch diese negativen Konsequenzen zu spüren. Deswegen finde ich da nochmal wichtig, eben immer genauer raufzugucken. Und dann finde ich jetzt interessant, also die Veröffentlichung ist jetzt über ein Jahr her und man guckt ja auch so ein bisschen da drauf, ne, wo ist die Debatte inzwischen? Und ich finde es interessant, dass immer noch drüber gesprochen wird, dass Machtmissbrauch auch jetzt in anderen Fällen ja gar nicht strafrechtlich relevant ist. Und damit das so ein bisschen abgetan wird, ne? Als ob es dann nicht mehr relevant wäre, auch in Medien zu diskutieren. Es ist ja, auch wenn kein strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt, ist es ja trotzdem gesellschaftlich vielleicht ein No-Go. Vielleicht können wir ja trotzdem drüber diskutieren, was da eben nicht okay ist.
Und vielleicht können wir auch drüber diskutieren, welche Mechanismen und welches Verständnis es braucht, auch gesellschaftlich, damit Dinge, die zum Teil strafrechtlich relevant sind, tatsächlich auch dementsprechend verfolgt werden können und Betroffene sich sicher genug fühlen.
Du hast jetzt die strafrechtliche Relevanz angesprochen. Das passt ganz gut eigentlich zur nächsten Frage, weil genau das ist ja tatsächlich, wie du sagst, oft eine Grauzone. Und jetzt habt ihr euch mit Axel Springer, ich habe es vorhin schon gesagt, das ist das größte Medienhaus in Deutschland. Ihr zwei seid junge Journalistin und das stelle ich mir schon auch sehr einschüchternd vor, muss ich sagen. Wie ist es euch damit gegangen, auch im Hinblick darauf, dass man oder dass ihr bei dem Thema ja wahrscheinlich auch mit ja rechtlichen Schritten rechnen musstet oder euch auf wirklich so eine Art Glatteis begeben habt?
Ja, ich glaube, wenn man sich auf Glatteis begibt, dann sollte man gucken, dass man die richtigen Schlittschuhe anhat und die richtigen Schoner anhat und dass man vielleicht keine Pirouetten macht, die man sich nicht zutraut. Also am Ende ein journalistisches Handwerk, eine Produktionsfirma, für die es selbstverständlich war, da uns nicht stehen zu lassen, was leider auch nicht immer so läuft im deutschen Journalismus bei freien Journalistinnen. Und dann auch einfach der Mut der Quellen, die mit uns gesprochen haben, weil die ja abgesehen von rechtlichen Sachen auch so soziale Sanktionen zu fürchten haben und zum Teil auch wirklich panische Angst hatten, ihre Jobs zu verlieren, selbst wenn die nicht mehr im Bildkosmos waren oder sogar nicht mehr im Journalismus. Und dieser Mut ist auch ein Stück weit ansteckend, beziehungsweise fragt man sich dann schon, also warum sollten wir jetzt uns verrückt machen? So. Und ich glaube, sehr saubere Arbeiten schützt leider nicht davor, verklagt zu werden, aber die hilft auf jeden Fall, gewappnet zu sein.
Würdet ihr sagen, dass das so eine Herausforderung ist, die grundsätzlich da ist bei MeToo-Fällen, wozu das ja auch zählt?
Ich weiß gar nicht, ob ich das verengen würde auf MeToo-Fälle, aber irgendwie ja dann schon, weil es dann eben doch meist eine Verdachtsberichterstattung ist und die sind natürlich nochmal ein bisschen mehr tricky, weil man mehr abwägen muss, eben auch das Persönlichkeitsrecht. Deswegen ja. Und weil MeToo ja wirklich auch, das war das, was Pia eben, glaube ich, schon damit angedeutet hat, immer eben auch vom Mut und vom Risiko der Quellen abhängt, sonst geht da gar nichts.
In dem Podcast kommen ja immer wieder Menschen zu Wort, die wirklich als Opfer der Bild verstanden werden können. Und ich denke, in der Medienbranche ist allen bewusst, dass die Bild durchaus in der Lage ist, Menschen gesellschaftlich mehr oder weniger zu töten. Hat euch das eingeschüchtert? Also gab es da Momente, wo ihr auch dachtet, boah, vielleicht war das irgendwie doch eine Nummer zu groß?
Ich glaube, die Momente gibt es in jedem komplexen, großen Projekt. Mal ganz abgesehen von, mit wem man sich anlegt oder ob man sich mit jemandem überhaupt anlegt. Ich glaube, es hat schon was Komisches, in der eigenen Branche zu recherchieren, weil man natürlich auch die eigenen Erlebnisse nochmal neu hinterfragt und auch, also einige Erkenntnisse, die wir aus dieser Recherche erlangt haben, die sind nicht bildspezifisch. Die sind da vielleicht extrem bei Bild und Axel Springer, aber die sind nicht nur da Tagesordnung. Und ich glaube, dass man jetzt mit einem wacheren Auge, also sag gerne, ob es bei dir anders ist, Lena, mit einem wacheren Auge durch die Gegend läuft, also noch mal ein bisschen mehr sensibilisiert ist. Und ich persönlich hatte schon, gerade auch als Host, habe ich mich schon gefragt, okay, also A, sicherheitsmäßig, was ist, wenn bestimmte Springer-Leute über Twitter ihre Mobs losschicken und so, wie kann man sich da absichern? Da haben wir gemeinsam so ein Sicherheitskonzept eigentlich entwickelt, wie gehen wir irgendwie um, wenn es Shitstorms gibt, sind unsere Adressen öffentlich einsehbar oder nicht, so eine Sachen. Und das nächste ist natürlich, okay, was für Jobmöglichkeiten nimmt einem das eventuell potenziell? Was man sich ja, glaube ich, immer fragen muss als JournalistInnen mit Haltung. Und ich persönlich denke inzwischen, dass es, wie soll man da landen, wo man so arbeiten kann und möchte, wie es einem intrinsisch motiviert und wie will man sich so der Wahrheit zuwenden, wenn man sich selber so zurückhält, ne? Und das war ja die Suche danach. Also du hast zum Anfang haben wir über die Bewertung der Bild gesprochen, aber unser Ausgangspunkt war, alle haben eine Haltung, wir haben auch eine Haltung, aber wir wollen die hinterfragen, ist die gerechtfertigt so? Und wir haben Indizien gesammelt und das ist handwerklich sehr saubere Arbeit gewesen und von daher glaube ich, dann ist am Ende steht ein Produkt da und es kann sein, dass es manche AuftraggeberInnen abschreckt oder so, aber das ist, dann ist es so. Dann ist es einfach so. Also bei Springer werden wir nicht mehr arbeiten. Obwohl, you never know, ne? Manchmal umarmen sie ja ihre Feinde auch, aber
ich würde sie gerne umarmt werden.
Auf jeden Fall eine Strategie, ja.
Habt ihr denn während der Recherche selbst mal Druck zu spüren bekommen? Sei es jetzt von Springer oder auch von anderer Seite? Du schüttelst den Kopf, Lena.
Also ich kann mich jetzt an keinen Moment erinnern. Also ich glaube, wenn, dann waren es wir selber, die uns Druck gemacht haben oder eben, ne, wenn eine Quelle mal abgesprungen ist oder sowas oder die Deadline immer näher rückt. Mhm. Aber das, was sozusagen, worauf du anspielst, das war natürlich auch eine Angst von uns, aber das hat sich nicht eingelöst, ne.
Gab es sonst vielleicht Reaktionen, also vielleicht auch positive Reaktionen nach der Veröffentlichung?
Ja, einiges muss Pia erzählen, weil sie sozusagen am Nadelöhr saß und als Host natürlich dann unsere ganzen Zuschriften bekommen hat.
Du hast ja auch gelesen. Ich habe versucht, alle zu teilen, aber es war irgendwann wirklich unübersichtlich. Also ich glaube, was total verrückt ist, ist, wir haben uns ziemlich gut darauf vorbereitet, dass es rechtliche Konsequenzen geben könnte, dass es Shitstorms geben könnte. Und ich glaube, wo wir uns echt nicht drauf vorbereitet haben, ist
Candystorm.
Ist der Candystorm. Und der ist auch anstrengend. Weil man will ja dann auch nicht so, wenn Menschen ihr Herz und ihre Geschichte da ausschütten, will man auch nicht sagen, ja, danke, dass du das geteilt hast. Daumen hoch und ciao. Sondern, und das gar nicht aus einem journalistischen Ding heraus, was kann ich verwerten, sondern wirklich aus einem menschlichen Punkt heraus, ja. Möchte man ja dann adäquat antworten und will es auch wertschätzen, dass diese Person sich so öffnet und gleichzeitig haben wir immer noch weiter produziert, waren noch gar nicht fertig mit dem Podcast und so. Und das war schon enorm. Und ich glaube auch so, ja, ich meine, ja, nee, das war einfach krass. Es war einfach krass, auch aus verschiedenen Branchen. Also vom Frau, die im DAX-Konzern arbeitet, bis hin zu einer Schülerin, die jetzt ein Referat halten will, so cute wahrscheinlich inzwischen gehalten hat. Oder auch einen Krankenpfleger, der mir geschrieben hat, ich mache immer so Witze auf Arbeit und meine Kolleginnen lachen, aber ich seit dem Podcast frage ich mich, vielleicht ist das gar nicht so witzig. Voll geil. Also es ist wirklich so. Ja, das hat was in Menschen bewegt und das war wirklich toll, weil ich glaube, so Journalismus bewegt oft in Menschen, aber nicht immer haben sie auch so das Bedürfnis, sich mitzuteilen und so überfordernd das auch manchmal war, so wunderschön war das auch.
Die Hürde.
Wir haben jetzt noch so zwei Rubriken. Die erste heißt die Hürde und da geht es im Prinzip um die Frage, was an eurer Recherche so die größte Herausforderung war, was vielleicht euch da auch wirklich ins Zweifeln gebracht habt, ob eure These Sinn gemacht hat von Anfang an oder ob das mit der Recherche eine gute Idee war. Fällt euch da was ein?
Mir fällt was ein, was aber eher die Machart betrifft.
Ist auch gut.
Also wir haben ja recht lang und breit auch geschildert im Podcast, dass es schwierig war, Quellen zu finden. So, auf jeden Fall war es dann eben auch so, dass Nora unter anderem ganz am Anfang gesagt hatte, so, ich will nicht alleine auf dieser Bühne stehen im Scheinwerferlicht, was wir vollkommen nachvollziehen konnten. Das war auch das, was wir eben mit Risiko meinten, ne? Und ich habe einfach, oder wir haben auch ganz oft drüber geredet, in dieser Zeit gemerkt, dass da einfach die einzige Lösung ist und auch da muss es halt auch die Strukturen dafür geben, Zeit und Geduld und in the end eben die mutige Entscheidung einer Quelle, aber auch, hey, voll fair enough, einfach sich zurückzuziehen und zu sagen, ich will mit dem Thema nichts mehr zu tun haben. Was ich jetzt aber schon des Öfteren gehört habe, dass das gar nicht so eine Selbstverständlichkeit ist. Und das verstehe ich, weil es natürlich eben diesen strukturellen Druck gibt. Man will raus mit der Recherche. Und wenn dann kurz vor Veröffentlichung die Quelle sagt, nee, doch nicht, irgendwie habe ich Angst, dann die vielleicht doch noch belabert wird oder irgendwie in die Richtung gedrückt wird, dass sie dann doch noch spricht. Und das finde ich so, so, so schlimm. Und ich bin so froh, dass wir eben diesen Druck nicht ausgesetzt waren. Aber ich finde, da müssen wir eigentlich echt drüber sprechen, weil also viel besser als die Bild ist das dann auch nicht, ne?
Ja, es sind dann schon ähnliche Methoden. Ja, ich finde es interessant, dass du die Zeit als positiven Faktor gerade angesprochen hast. Wir haben ja schon ein paar Mal drüber geredet. Das ist halt so ein sehr zweischneidiges Schwert, weil gleichzeitig so lange an einem Projekt zu arbeiten, was so kleinteilig auch ist und so viele Dinge mitbeachtet werden müssen und nochmal eine Schleife und nochmal eine Schleife. Also wir haben sehr viel auch überarbeitet, wir haben sehr iterativ gearbeitet. Das schlaucht einfach unfassbar. Und ich weiß noch, dass es so immer mal wieder so Momente gab, wo wir uns so angeguckt haben und dann auf einmal so waren, das wird ein Podcast. Also weil es so sich das im Alltäglichen so weit weg angeführt hat, dass das irgendwann mal irgendwas wird, obwohl wir die ganze Zeit super hart und viel gearbeitet haben und so weiter, ne? Aber so, dass das ein Gesamtding wird und so, das ist einfach, und da die Motivation aufrechtzuerhalten und da ja weiter so ambitioniert zu bleiben, wie man es am Anfang war, und zu sagen, doch, auch die extra Runde drehen wir jetzt auch noch. Ich glaube, das war einfach eine wahnsinnige Herausforderung, wo ich wahnsinnig viel gelernt habe. Du nickst, du auch, ja.
Ja, ich finde, also das ist wahrscheinlich so bei AutorInnen, die ein Buch schreiben oder Leute, die einen Film machen, wahrscheinlich noch eine Runde krasser, ne? Aber eben genau diese Langzeitprojekte, ne? Die dann so zäh sind und dass man sich dann, manchmal ist die eine Person frustriert, manchmal ist die andere am Ende, und dass man sich dann irgendwie noch gegenseitig pushen und hochziehen kann. Ich glaube, den Moment, den du eben beschrieben hast, dieses, ich glaube, es wird ein Podcast, ich glaube, das hatte ich in dem Moment, wo die erste Probeaufnahme da war und man dich schon sozusagen als Host hören konnte mit den Tönen, auch wenn das noch ganz andere, eine ganz andere Folge war, aber trotzdem, es war real auf eine Art und Weise. Ja.
Der Rausschmeißer.
Ihr habt es jetzt nochmal beide auch gesagt, es war eine riesen Recherche, es ist ein riesen Projekt daraus geworden. Ich nehme an, das ist auch für euch bislang was Einzigartiges in der Dimension. Könnt ihr aus dieser Recherche vielleicht irgendwie auch sowas wie einen Tipp ableiten für junge JournalistInnen? Du hattest vorhin schon gesagt, du hast so viel gelernt, Pia. Ich nehme an, die ist auch so gegangen. Lena, fällt euch da was ein?
Ja, also die eine Sache, ich glaube, so sind wir gestartet, ne? Du hattest gesagt, dass ihr wenig oder dass ihr selten zwei Leute da habt. Und da habe ich schon am Anfang gestutzt und dachte mir so, warum? Recherche, finde ich, alleine zu machen, das sollte man einfach nicht. Also gerade investigativ und über so einen langen Zeitraum wäre das so der Tipp. Auch da wieder so. Klar, muss man ja irgendwie durchkriegen und bezahlt bekommen und so weiter, aber ich würde immer nur noch so arbeiten, dass man sozusagen vier Augen hat, ne?
Da geht es ja auch nicht nur um Belastung, sondern tatsächlich auch darum, Dinge nicht zu übersehen. Also wie oft hatten wir Momente auch in Interviews, ja? Wir waren beide eigentlich super präsent und gleichzeitig hört die eine Person immer noch was anderes als die andere, und dass sich austauschen können darüber, also siehst du das auch so, siehst du das nicht so, wenn es Zweifel gibt, dann wirklich auch gemeinsam abarbeiten, was brauchen wir jetzt, um die aus dem Weg zu räumen und so, das ist einfach ja eigentlich wirklich notwendig, ja, und das sollte auf jeden Fall zur Verfügung gestellt werden. Und ich glaube, generell für junge Journalistinnen, darauf zählt ja die Frage auch so ein bisschen ab, glaube ich, oder eigentlich für alle angehenden JournalistInnen würde ich sagen, Grenzen ziehen. Also zum Beispiel sagen, ich mache so ein Projekt nicht alleine und dann halt schlimmstenfalls mit den Konsequenzen leben, dass es dann halt nicht zustande kommt. Oder halt auch zu sagen, nee, die Schicht übernehme ich jetzt nicht auch noch. Und das sind so Kleinigkeiten, aber ich glaube, diese allgemeine Entgrenzung, gerade wenn man im Berufsanfang steht, ist halt einfach so ein Einfallstor für mutmaßlichen Machtmissbrauch.
Ganz herzlichen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt.
Sehr gerne.
Vielen Dank für die guten Fragen.
Das waren Pia Stendera und Lena von Holt, die von der Genese ihres Podcasts Boy Club berichtet haben. Ich habe mich sehr auf das Gespräch gefreut, weil ich das Thema wahnsinnig wichtig finde und den Podcast sehr gelungen. Besonders toll finde ich, wie es den beiden gelingt, die Mechanismen des Machtmissbrauchs über den Einzelfall hinaus wirklich sehr anschaulich zu machen. Aus journalistischer Sicht nehme ich auf jeden Fall den Satz mit, den Pia gesagt hat. Wenn du dich auf Glatteis begibst, nimm die richtigen Schlittschuhe mit. So oder so ähnlich hat sie es gesagt. Manchmal wirken Machtgefälle bei Recherchen einfach so krass, dass man ein Thema vielleicht am liebsten fallen lassen möchte. Aber wenn man sich richtig vorbereitet, so wie es die beiden gemacht haben, wenn man sauber recherchiert und auch rechtlich abgesichert ist, dann sind auch solche Recherchen möglich. Und das ist einfach total wichtig und das macht für mich guten Journalismus auch aus. Auch dass Lena sagt, dass man gerade investigative Recherchen nicht allein angehen sollte, finde ich da noch einen super wertvollen Hinweis. Damit sind wir jetzt am Ende dieser Folge von Reporter Insights angelangt. Natürlich freuen wir uns sehr, wenn ihr nächstes Mal auch wieder dabei seid. Abonniert dazu gern auch unseren Podcast für weitere Einblicke in große Recherchen. Das ist kostenlos und hilft uns sehr. Ihr findet uns auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Feedback schreibt uns gerne über Instagram oder X. Tschüss für heute und bis bald.